SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Die Ukraine hat einer zunächst 30-tägigen Waffenruhe im Krieg mit Russland zugestimmt, wenn Moskau sich ebenfalls dazu verpflichtet. Diese Zusage ist ein Ergebnis von Verhandlungen der Ukraine mit der US-Regierung in Saudi-Arabien. Die USA kündigten daraufhin an, die Militärhilfe für die Ukraine sofort wieder aufzunehmen. Moritz Behrendt berichtet aus dem ARD-Studio Kairo.
Mike Waltz, der nationale Sicherheitsberater der USA, sagte, Präsident Trump setze auf die Zustimmung aus Moskau, damit in diesem Zeitraum Verhandlungen stattfinden könnten. Die USA haben der Ukraine auch zugesichert, wieder in vollem Umfang Geheimdienstinformationen weiterzugeben. Der ukrainische Präsidentenberater Yermak sagte, bei den Gesprächen sei auch über verschiedene Optionen diskutiert worden, wie die USA die Sicherheit der Ukraine garantieren könne. Die USA und die Ukraine erklärten zudem, dass so bald wie möglich ein Abkommen beschlossen werden soll, das den USA den Zugriff auf seltene Erden in der Ukraine ermöglicht.
Aus der EU gibt es erste Reaktionen auf die Einigung von Jeddah. Sie fallen erleichtert, aber vorsichtig aus, berichtet Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt.
Wir begrüßen die Ergebnisse der Gespräche, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie wertet es als eine positive Entwicklung, dass die Trump-Regierung die Ukraine wieder militärisch unterstützen will und auch wieder amerikanische Geheimdienstinformationen zur Verfügung stellt. Dass Vertreter der USA und der Ukraine in Jeddah eine Waffenruhe vereinbart haben, lobt von der Leyen als einen Schritt zu einem umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden. Der Ball liege nun auf Russlands Seite. Mit den gleichen Worten äußerte sich auch der Ratsvorsitzende der EU, Antonio Costa.
US-Außenminister Rubio hat heute schon den nächsten wichtigen Termin, das Treffen der Außenminister der G7-Staaten in Kanada, bei dem letztmals auch Bundesaußenministerin Baerbock dabei ist. Seit Donald Trump im Weißen Haus regiert, ist unklar, ob sich die G7-Staaten noch auf eine einheitliche Politik des Westens einigen können. Themen gibt es jedenfalls genug. Die Lage im Nahen Osten, der Umgang mit China und Trumps Strafzölle und natürlich die neuesten Entwicklungen in Sachen Ukraine. Martin Ganselmeier.
Der neue US-Außenminister kommt direkt aus Saudi-Arabien, um seine Amtskolleginnen und Kollegen über die erfolgreichen Verhandlungen mit der Ukraine zu briefen. Noch vor wenigen Tagen musste Rubio befürchten, dass ihn im winterlichen Quebec eine frostige Gesprächsatmosphäre erwartet. Nach Trumps Kehrtwende in der Ukraine-Politik und seinem Schmusekurs gegenüber Russland drohte eine G6-Front gegen die USA. Dass es Rubio gelungen ist, einen Bruch mit der Ukraine zu vermeiden und dass die USA die Militärhilfen für die Ukraine wieder aufnehmen, dürfte auf Zustimmung bei den anderen G7-Staaten treffen.
Von heute an gelten die von US-Präsident Trump angeordneten Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium. Sie betragen 25% für alle Lieferanten weltweit. Die Stahlzölle sind die ersten, von denen auch die Europäische Union in Trumps zweiter Amtszeit direkt betroffen ist. Finanzexperten gehen allerdings davon aus, dass die Zölle für Europa keine großen Auswirkungen haben werden und eher den USA schaden. An den Börsen reagierten vor allem Aktien von Technologiekonzernen mit Verlusten. Portugals konservative Minderheitsregierung ist gestürzt. Eine Abstimmung über die Vertrauensfrage im Parlament in Lissabon verlor Premierminister Montenegro am Abend deutlich. Alle Oppositionsparteien, bis auf die Liberalen, haben der Regierung das Vertrauen verweigert. Damit steht das Land wahrscheinlich vor der dritten vorgezogenen Neuwahl innerhalb von 3 Jahren. Informationen von Franka Welz.
Allerdings will Portugals Präsident zunächst Gespräche mit allen im Parlament vertretenen Parteien führen. Unter Beobachterinnen und Beobachtern gilt es jedoch als sehr sicher, dass er danach das Parlament auflösen und eine vorgezogene Neuwahl ankündigen wird. Der Abstimmung am Dienstagabend war eine stundenlange Aussprache im Parlament vorausgegangen, aus der mit der Zeit öffentliche Verhandlungen zwischen der Regierung und der größten Oppositionsfraktion der Sozialistischen Partei wurden. Auslöser dieser jüngsten Regierungskrise waren Vorwürfe möglicher Interessenkonflikte gegen Premierminister Montenegro wegen eines Unternehmens im Besitz seiner Familie.
Die deutsche Industrie hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Erfindungen angemeldet als im Vorjahr. Insgesamt waren es knapp mehr als 40.000 Patente, das sind 4% mehr als im Jahr davor. Eine Sprecherin des Patentamts sagt, das zeige, dass die Unternehmen auch in schwierigen Zeiten stark in Forschung und Entwicklung investierten. Die mit Abstand meisten Patente hat die Autoindustrie angemeldet. Ganz vorn mit 4.500 Anmeldungen liegt der Stuttgarter Zulieferer Bosch, gefolgt von BMW und mit Mercedes-Benz, einem weiteren Unternehmen aus Stuttgart. Überhaupt kamen gemessen an der Bevölkerung die meisten Patente aus Baden-Württemberg. Nach der tödlichen Kollision eines Tanklasters mit einer Stadtbahn bei Karlsruhe sichern Kriminaltechniker Spuren. Sie sollen Auskunft über den Unfallhergang an einem unbeschrankten Bahnübergang geben. Drei Menschen kamen ums Leben, unter ihnen laut Polizei die 59 Jahre alte Bahnfahrerin sowie zwei Fahrgäste. Luisa Guy berichtet.
Der Tanklaster hatte Heizöl geladen und beide Fahrzeuge fingen Feuer. Der Fahrer des Tanklasters wurde schwer verletzt in eine Spezialklinik gebracht. Zum Zeitpunkt der Kollision waren mindestens 10 Fahrgäste in der Bahn. Diese verletzten sich wohl leicht und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher noch unklar.
Die Bahnstrecke der Linien S31 und S32 bleibt nach Angaben der Albtal-Verkehrsgesellschaft in den nächsten Tagen zwischen Zeutern und Odenheim gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr sei eingerichtet. In der Fußball-Champions League hat sich Bayern München im deutschen Duell gegen Bayer Leverkusen durchgesetzt und darf weiter vom Titel daheim träumen. Die Münchner gewannen nach einem 3:0 im Hinspiel auch das Rückspiel. Am Ende stand es da 2:0. Holger Dahl berichtet.
Auch im Rückspiel gab es eigentlich nie Zweifel am Weiterkommen der Bayern. Leverkusen kam kaum zu Chancen. Der FC Bayern war defensiv stabil und traf vorne dann nach einigen verpassten Chancen in der 52. Spielminute durch Harry Kane zum 1:0. Davis erhöhte 20 Minuten vor Schluss auf 2:0. Leverkusen gelang auch wegen guter Paraden von Bayern-Torwart Jonas Urbich nicht einmal ein Ehrentreffer. Im Viertelfinale treffen die Münchner nun auf Inter Mailand. Bayer Leverkusen ist ausgeschieden.
Heute will Borussia Dortmund es ins Champions League Viertelfinale schaffen. Gegen den OSC Lille hatten die Dortmunder aber im Hinspiel zu Hause nur ein 1:1 geschafft. Das wird heute ab 18.45 Uhr in Lille eine Herausforderung.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Vor allem in Baden-Württemberg regnet es heute öfter. In der Pfalz kann ebenfalls was runterkommen, sonst bleibt es in Rheinland-Pfalz trocken. Allerdings mit vielen dichten Wolken. Es ist spürbar kühler als in den vergangenen Tagen. Maximal 5 Grad bekommen wir in Rottweil und bis 10 Grad in Koblenz. Morgen und am Freitag weiter wechselhaft und noch etwas kälter.
SWR aktuell. Hintergrund.
Was der Klimawandel mit unseren Städten macht, das erfahren wir Sommer für Sommer. Und die Kommunen reagieren schon mit Hitzeaktionsplänen, Schattenspendern und mehr Grünflächen. Aber nicht nur in Städten, sondern auch in ländlichen Regionen müssen sich die Verantwortlichen Gedanken machen, wie sie mit der Erderwärmung umgehen. Zum Beispiel in den Mittelgebirgen. Auf der sogenannten Mittelgebirgskonferenz tauschen sich heute in Wiesbaden die Länder Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen über ihre Erfahrungen mit dem Klimawandel aus. Alice Thiel-Sonnen aus unserer Umweltredaktion berichtet.
Er gehört zum typischen Merkmal der Mittelgebirge, der Wald. Ob Westerwald, Rhön oder Sauerland, die zunehmende Hitze und Dürre macht den Wäldern zu schaffen. Für den Thüringer Wald beschreibt Frank Heiner vom zuständigen Landesamt, dass die Klimawandelfolgen hier schon richtig sichtbar sind.
Es ist deutlich zu sehen, dass sehr, sehr viele Bäume abgestorben sind, sehr viele Kalamitätsflächen, also brachliegende Flächen, wo kaum noch größere Bäume drauf sind, zu sehen sind. Also das ist wirklich auch optisch greifbar mittlerweile. Und das gilt halt jetzt nach und nach wieder hinzubiegen, dass da wieder ein funktionsfähiges und stabiles, vor allem Waldökosystem entstehen kann.
Über 130.000 Hektar solcher Schadflächen in den Wäldern meldet Nordrhein-Westfalen. Mit den 3 Dürrejahren ab 2018 haben die Probleme begonnen, bis heute wenig Erholung. Auch die Landwirtschaft hat gelitten, schildert Ulrich Mattes Eindrücke aus Hunsrück, Westerwald und Eifel. Er ist der Leiter des rheinland-pfälzischen Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen.
Dort war auch das Grünland dann sehr stark betroffen. Also die Grünlandflächen, die waren plötzlich braun, die konnten nicht mehr geerntet, nicht mehr bewirtschaftet werden, was wir in der Vergangenheit bisher überhaupt nicht kannten.
Erträge gehen zurück, Krankheiten und Schädlinge wandern immer höher und breiten sich zunehmend in Mittelgebirgslagen aus. Und bei so geschwächten Wäldern hat Starkregen leichtes Spiel. Guter Boden wird weggeschwemmt. Mittelgebirge, das steht auch für Tourismus und Erholung. Für das nordrhein-westfälische Fachzentrum Klimaanpassung nennt Dezernent Ingo Wolf noch eine weitere spürbare Klimawandelfolge.
Also die nordrhein-westfälischen Mittelgebirge haben recht hohen Nutzungsdruck. Allein schon, weil so viele Einwohner haben in Rhein und Ruhr. Und ja, wir haben im Sieger- und Sauerland eine lebhafte Skiindustrie, wo dann auch viele Skilifte auch künstlich beschneit werden halt. Die Winter werden immer weniger schneesicher bei uns halt. Das ist einfach, weil die Temperaturen so stark steigen.
NRW hat mit einem großen Netz an Bikeparks gegengesteuert. Ähnlich reagiert auch Thüringen. Frank Heiner vom zuständigen Landesamt erklärt, dass die Urlaubsregionen in den Mittelgebirgen immer mehr auf Ganzjahrestourismus umstellen.
Die klassischen Beispiele sind, dass halt die Skilifte auch dazu umgebaut werden, dass sie im Sommer dann halt Mountainbikes hinten ranhängen können, wo das dann halt auch mit genutzt werden kann.
Die Probleme ähneln sich, ob Taunus, Schwarzwald oder Bergisches Land. Zum zweiten Mal findet die Mittelgebirgskonferenz statt. Veranstaltet wird sie von den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Es geht um Vernetzung und den Austausch über Lösungen. Rheinland-Pfalz beispielsweise ist seit Jahren dabei, seine Wälder anzupassen. Ulrich Mattes nennt als Ziel Dauerwald.
Also im Prinzip ein Wald, der schichtig ist, der gestuft ist, der aus mehreren Baumarten besteht, vor allem aus Laubbaumarten, sodass wir gar keine Unterbrechung mehr haben. Also wir haben keine Kahlflächen mehr, sondern wir haben einen Dauerwald, der dann auch bestmöglich gegenüber den Folgen des Klimawandels angepasst ist.
Der baden-württembergische Ort Kornwestheim will Schwammstadt werden. Die Idee dahinter, viele Rückhalteflächen, die Wasser aufnehmen können, wenn es zu viel ist, und es nach und nach wieder abgeben, wenn es gebraucht wird. Hessen unterstützt die Kommunen mit Fließpfadkarten, die zeigen, wo das Wasser bei Starkregen abfließen würde. Das Dilemma: in den Mittelgebirgsregionen sitzen vor allem kleine und mittlere Kommunen. Da fehlt für größere Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel oft Personal und Geld.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi heute wieder zu Warnstreiks aufgerufen. In Rheinland-Pfalz soll es in Kaiserslautern eine gemeinsame Kundgebung mit den Beschäftigten der Stationierungsstreitkräfte geben. Verdi kritisiert Einschränkungen seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump. Einzelheiten zu den Warnstreiks in Baden-Württemberg hat SWR-Wirtschaftsredakteurin Jenny Bayen.
Einschränkungen gibt es laut Verdi in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Von Kitas über Müllabfuhr bis hin zu Schwimmbädern und Jobcentern. Davon betroffen sind die Städte Mannheim, Ahlen, Offenburg sowie die Landkreise Esslingen, Göppingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalb. Am Freitag startet die dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Verdi kritisiert, dass es bisher kein Angebot von Arbeitgeberseite gibt. Sie fordert mindestens 350 Euro mehr pro Monat, außerdem 3 zusätzliche freie Tage und höhere Zuschläge bei Nacht- und Wochenendarbeit.
In Berlin findet heute die erste Ministerpräsidentenkonferenz nach der Bundestagswahl statt. Die Regierungschefinnen und Chefs wollen sich über ihre Positionen gegenüber einer neuen Bundesregierung austauschen. Weitere Themen sind unter anderem die Krankenhausreform, die Situation in der Pflege sowie die kritische Infrastruktur. Nach dem Mutterkonzern VW legt heute auch der eigentlich erfolgsverwöhnte Sportwagenbauer Porsche seine Geschäftszahlen vor. Vorausgegangen sind turbulente Wochen. 2 Vorstände mussten gehen, das China-Geschäft ist eingebrochen, 1900 Arbeitsplätze sollen abgebaut und zumindest übergangsweise auch wieder mehr Autos mit Verbrennungsmotor produziert werden. Die Themen künstliche Intelligenz und Medienwandel sind in aller Munde, aber nicht alle wissen gleich viel darüber oder können bei den Entwicklungen Schritt halten. Das erfordert eine Menge Medienkompetenz, möglichst schon in jungen Jahren. Das ist das Thema der heutigen 47. Stuttgarter Tage der Medienpädagogik. Moritz Klute.
Wie stärken wir die Fähigkeiten, Informationen zu prüfen und zu bewerten? Wie entwickeln wir eine fundierte medienpädagogische Praxis in Zeiten von Fake News und Deepfakes? Welchen Anforderungen müssen sich Schulen und Bildungseinrichtungen stellen? Dies sind Fragen, die bei dem Tag der Medienpädagogik gemeinsam erörtert werden sollen. Angesprochen sind Beschäftigte und Multiplikatoren aus dem Bildungsbereich. Die Tagung hat mehrere Veranstalter, darunter den SWR und die Landeszentrale für politische Bildung. Die Stuttgarter Tage der Medienpädagogik finden seit 1978 statt, dieses Jahr erstmals in Räumlichkeiten des SWR-Funkhauses in Stuttgart.
Eigentlich sollten die zwei Starliner-Astronauten nur für ein paar Tage im All bleiben. Inzwischen sind 9 Monate daraus geworden. Heute beginnt die Heimholaktion von Sunita Williams und Butch Wilmore von der ISS. Gegen 1 Uhr in der Nacht deutscher Zeit soll vom Kennedy Space Center in Florida eine Raumfahrtkapsel von SpaceX zur Internationalen Raumstation starten. Nina Barth berichtet aus Washington.
Ende Juni vergangenen Jahres war zum ersten Mal eine Starliner-Kapsel von Boeing mit Menschen an Bord, nämlich Williams und Wilmore, zur ISS aufgebrochen. Wegen technischer Probleme musste die Rückkehr der Starliner von der ISS immer wieder verschoben werden. Am Ende entschied die NASA, aus Sicherheitsgründen fliegt die Starliner ohne Menschen an Bord zurück und Sunny Williams und Butch Wilmore sollen von einem Raumschiff des Boeing-Konkurrenten SpaceX abgeholt werden, einer Dragon-Kapsel. Nach ihrem Start heute Abend soll sie einige Tage bei der ISS verbringen und wenn alles läuft wie geplant, werden Williams und Wilmore dann am Sonntag zur Erde zurückkehren.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die alte Bundesregierung ist zwar abgewählt, aber bis Schwarz-Rot am Drücker ist, ist die Restampel noch im Amt und gibt fleißig Pressemitteilungen, Berichte und Termine heraus. Heute zum Beispiel ist wieder mal ein prominentes Mitglied von Rot-Grün unterwegs. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems kennt den Terminkalender.
Erinnern Sie sich eigentlich noch an Robert Habeck? Der war mal Wirtschaftsminister und Vizekanzler. Scheint eine Ewigkeit her zu sein, ich weiß. Naja, jedenfalls dieser Robert Habeck ist heute auf dem Kongress Zukunft Handwerk zu Gast. Und ich frage mich, ob er sich da entspannt ausjoggt nach dem Ampelmarathon oder ob er den nächsten Karriereschritt plant. Immerhin wurde ihm von einschlägigen Medien, fälschlicherweise, vorgeworfen, er würde höchst selbst bei arglosen Menschen in die Keller klettern und Heizungen rausreißen. Das wäre schon mal die halbe Miete für eine Karriere als Heizungsinstallateur. Und mit der Politik hat er ja eh schon so halb abgeschlossen. So wie sein Kollege, der Klempner der Macht, Olaf Scholz. Gemeinsam könnten die beiden einen Handwerksbetrieb aufmachen und all die Kunden bedienen, die sonst monatelang auf einen Termin warten. So oder so dürften die beiden froh sein, mal wieder unter normalen Menschen zu sein. Vor allem, wenn sie sehen, mit wem sie sich sonst gerade wieder rumschlagen müssten. Markus Söder eröffnet nämlich eben jenen Kongress Zukunft Handwerk. Also Win-Win für die beiden zukünftigen Handwerker.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.